Ich möchte euch bitten, die Bibel aufzuschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Wenn du keine Bibel dabei haben solltest, dann setz dich einfach neben einen Christen, die haben meistens eine dabei. Markus-Evangelium, Kapitel 9. Ab jetzt ist die Ironie vorbei. Also jetzt mache ich alles ernst, was ich sage. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass wir jetzt in einen neuen Teil im Markus-Evangelium eingetreten sind. Am Ende des letzten Teiles war diese seltsame Heilung eines Blinden in zwei Etappen, der immer klarer gesehen hat. Und so war es auch bei den Jüngern. Sie sind sehr verwirrt gewesen, aber dann hat Petrus gesagt, du bist der Christus. Und sofort fängt ein neuer Teil an. Jesus lehrt jetzt über sein Leiden. Und die Jünger verstehen es nicht. Es geht jetzt sehr viel um Nachfolge. Und es geht sehr viel darum, dass es einen Preis kostet, Jesus nachzufolgen, und dass es aber auch einen Preis dafür gibt, Jesus nachzufolgen. Und heute kommen wir zu Markus Evangelium Kapitel 9, ab Vers 2. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, so weiß, wie kein Bleicher auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete. Und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten. So wie über ihn geschrieben steht. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich euch ertragen? Bis wann soll ich bei euch sein? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber spricht zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als sie in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Vater im Himmel, Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort in unseren Händen halten. Wir bitten dich, dass du unser Leben in deine Hände nimmst und uns formst und uns mehr von deiner Wahrheit zeigst. Amen. Wie gern würde ich jetzt auf einen Knopf drücken und machen, dass der Vorhang dieser Welt sich hebt und wir in Gottes Wirklichkeit hineinschauen könnten. Wie gern würde ich so einen Knopf haben und immer wieder ein Fenster aufmachen, in den Thronsaal Gottes hineinschauen und Jesus sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und genau das ist einer der Haupteinwände gegen den Glauben. Man sieht so wenig. Schon die alten Römer haben gefragt, warum ist denn dieser Christus nicht einfach im Senat erschienen? Warum hören wir keine himmlischen Stimmen? Warum sitzen wir da mit Brillen und Zahnprothesen? Warum stehen nicht links und rechts die Toten auf? Warum spricht Gott so leise? Die Antwort, die uns diese Berichte, die wir gerade gelesen haben, im Evangelium geben, lautet Glauben. Ja, Jesus ist herrlich. Er ist umwerfend, strahlend und unendlich wichtig und übermenschlich erhaben. Jesus ist Gott. Aber Gott ist kein fernes Leuchten, irgendwo hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Er kommt zu den Menschen und das bedeutet, dass er leidet. Und das bedeutet, dass wir vertrauen. Gott strahlt nicht einfach unsere Zweifel und unsere zaghafte Sehnsucht mit 10.000 Watt weg, sodass wir gar nicht anders können, als ihm zu vertrauen. Wenn wir diesen Knopf hätten, von dem ich gerade geredet habe, und wenn wir jetzt Gott sehen könnten, dann würden wir alle auf die Knie fallen und anbeten. Du hättest keine Wahl. Aber Jesus ist nicht so. Gott ist ein Gentleman. Er wirbt leise um dein Vertrauen und um deine Liebe. Und er gibt alles, damit du und ich die Chance kriegen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, ihm nachzufolgen. Und das sehen wir hier in unserer Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Das Erste, was man sieht, ist, Jesus ist herrlich. Jesus ist herrlich. Drei Freunde sehen Jesus auf einem Berg im Licht des Himmels. Vers 2. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Bleicher auf der Erde weiß machen kann. Er wird verwandelt, er strahlt von innen so sehr, dass seine Kleider weißer werden als alles, was man bisher gesehen hat. Überweiß. Es ist so ein bisschen wie bei Mose im Alten Testament. Wenn Mose aus der Herrlichkeit Gottes herauskommt, dann strahlt sein Gesicht wie der Mond. Er reflektiert Gottes Herrlichkeit. Jesus strahlt wie die Sonne. Er leuchtet selbst. Er ist Gottes Herrlichkeit. Er ist Gott. Er ist herrlich. Und er ist noch herrlicher. Als Nächstes erscheinen Mose und Elia, Vers 4. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten ausführlich mit Jesus. Gerne wüssten wir, über was sie geredet haben. Und das kannst du im Lukas-Evangelium nachlesen, denn da schreibt uns der Lukas, dass sie miteinander über den Ausgang gesprochen haben, den Jesus in Jerusalem vollenden wird. Mose und Elia erscheinen und sprechen mit ihm über den größten Exodus, über den Ausgang, den Jesus machen wird in Jerusalem, am Kreuz, in seinem Leiden. Darüber sprechen sie miteinander. Die Jünger, die reagieren so, Vers 5, und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Was Petrus sagt, ist schrecklich unpassend und peinlich. Aber das sind alles nur Kurzschlüsse und Panikreaktionen, weil sie voller Furcht sind, wieder einmal. Sie begegnen Gott und sind voller Furcht. Sie können es nicht verarbeiten. Es sprengt ihre Vorstellungskraft. Aber damit sie ganz klar wissen, was da passiert, kommt jetzt noch die Wolke. Vers 7. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete. Und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Gottes Herrlichkeit im Alten Testament ruht in einer Wolke auf der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung. Und dann später ruht Gottes Herrlichkeit in einer Wolke auf dem ersten Tempel. Und jetzt ist diese Wolke wieder da. Gottes Herrlichkeit ist wieder da. Gott, der Vater, spricht zu den drei Jüngern da und er sagt ihnen, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Jesus hat so eine einzigartige, einmalige Beziehung zum Vater, weil er selbst Gott ist. Und auf diesen Sohn sollen sie hören, sagt der Vater aus der Wolke. Jesus ist herrlich, er ist erhaben, er ist wichtig. Dann schließt sich der Vorhang wieder. Vers 8. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Alles, was da passiert ist, ist für die drei Jünger passiert. Jesus hat sie mitgenommen auf den Berg. Vor ihren Augen ist er verwandelt worden. Für sie sind Elia und Mose erschienen. Zu ihnen spricht die Stimme aus der Wolke. Alles für diese drei Jünger. Damit sie Mut kriegen, damit sie vorbereitet sind, damit sie durchhalten später. Das ist ein Erlebnis, das hat sich bei Petrus eingebrannt, für immer. Als alter Mann, wo er schon gemerkt hat, dass er bald sterben wird, schreibt er immer noch darüber. Im zweiten Petrusbrief schreibt er Kapitel 1, Abvers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln gefolgt sind. Das waren keine Märchen und das hat sich niemand ausgedacht, sondern sie waren Augenzeugen. Sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Es war ein Erlebnis, das sie nie mehr vergessen haben. Jesus ist herrlich. Es hat sich eingebrannt bei ihnen. Vielleicht kennst du das auch, so ein Erlebnis, das du nie wieder vergessen kannst. Es ist so wichtig, dass wir erkennen und festhalten, dass hinter allem die Herrlichkeit und die Macht Gottes steht, auch wenn es manchmal anders aussieht. Sie können nicht auf dem Berg bleiben. Gott bleibt nicht auf dem Gipfel, sondern er geht runter in die Tiefe. Sonst kann die Trennung zwischen Gott und Mensch nicht überwunden werden. Jesus ist herrlich, aber Jesus muss leiden. Darum geht es im zweiten Teil. Jesus muss leiden. Vers 9, Jesus spricht wieder von der Totenauferstehung. Als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Er möchte nicht, dass sie über dieses Erlebnis reden, bevor er nicht seinen Weg ans Kreuz und in den Tod hineingegangen ist. Und die Jünger hören zu. Gott eben hat ihnen Gott, der Vater, aus der Wolke gesagt, hört ihn. Und jetzt ist gut bei den Jüngern, jetzt hören sie zu. Aber sie verstehen nicht. Vers 11, sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Wo kommt jetzt das auf einmal her? In ihrer Vorstellungswelt gibt es eine Totenauferstehung. Aber sie stellen sich das so vor, dass eines Tages Gott die Weltgeschichte beendet. Wenn die Geschichte aus ist, wenn der Autor auf die Bühne kommt, ist das Stück zu Ende. Und das wird eines Tages passieren, Gott macht ein Ende und dann stehen alle Menschen von den Toten auf. Das ist die Auferstehung, die sie glauben können. Und Sie wissen aus dem Alten Testament, da hat es einen Propheten Maleachi gegeben, das ist die letzten Verse im Alten Testament, bevor das Neue anfängt. Und der spricht darüber, dass bevor dieses Ende kommt, kommt jemand in der Kraft von Elia. Und dann sagen sie, ja, okay, Totenauferstehung, am Ende der Welt, aber dann müsste doch noch der Elia kommen, so verstehen es doch unsere Schriftgelehrten. Jesus bestätigt diese Reihenfolge. Er sagt, ja, Elia kommt zuerst. Vers 12, er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Aber es ist nicht das ganze Bild. Maleachi, wenn man genau liest, verspricht ja eine Zeit der Gnade nach dem Elia, der da kommen soll. Und zwischen dem und dem Ende der Welt muss man noch was anderes unterbringen in der Weltgeschichte. Vers 12, die zweite Hälfte, sagt Jesus, und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Der Menschensohn, und so bezeichnet Jesus sich selbst, der muss leiden. Jesus muss leiden. Dieses Leid des Gesalbten, des Gerechten, des Knechtes Gottes, das zieht sich quer durch das ganze Alte Testament hindurch. Und es ist unbedingt notwendig. Warum muss Jesus leiden? In Jerusalem macht er für uns einen Ausweg. Er nimmt unsere Strafe auf sich. Aller Hass, aller Egoismus, alle Selbstgerechtigkeit, alle Ablehnung Gottes führen zu einer Strafe. Das führt in den Tod. Kein Mensch außer Jesus hat jemals diese lebensspendende Beziehung zu Gott aufrechterhalten können. Und wenn man diese Beziehung zerbricht, dann stirbt man. Das ist die Strafe. Wir alle haben sie zerbrochen. Ich habe sie zerbrochen und du hast sie zerbrochen. Und wir alle verdienen dafür den Tod. Damals haben die zum Tode Verurteilten, die haben, wenn sie zur Kreuzigung verurteilt worden sind, ihr Kreuz auf sich nehmen müssen. Das war der Querbalken des Kreuzes, den sie getragen haben, das Patibulum. Und sie haben es durch die ganze Stadt tragen müssen, bis zum Hinrichtungsort. Und letzte Woche haben wir schon von Horst gehört, wie Jesus das für seine Jünger sagt. Er sagt ja, wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dieses Kreuz auf sich nehmen, das bedeutet, das sind die zum Tode Verurteilten. Die gehen gerade zum Hinrichtungsplatz. Die nehmen ihr Kreuz auf sich. Und wer das tut, der weiß, dass er sein Leben verwirkt hat, dass er dem Tode geweiht ist. Er geht durch die ganze Stadt ein letztes Mal mit dem Querbalken drauf. Er sieht den Chef. Chef, tut mir leid, dass ich so zornig war auf dich. Mach's gut. Geht vorbei bei seinen Freunden und bei seiner Familie. Er sieht die Armen. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr geholfen habe. Jetzt ist es zu spät. Er muss niemandem mehr was vorspielen. Es ist ganz offensichtlich, wer er ist. Er hat da hinten den Kreuzesbalken drauf. Er verdient den Tod und der kommt jetzt. Und Jesus sagt, mit dieser Einstellung folgen wir ihm nach, mit dem Querbalken auf der Schulter, der mir und allen Menschen deutlich zeigt, wer ich bin. Und dann kommen wir nach Golgatha, an den Ort, wo wir gekreuzigt werden sollen. Und es ist kein Platz mehr. Jemand anderer ist schon vor uns gestorben. Jemand anderer hat für uns die Todesstrafe auf sich genommen. Und wir können leben. Jesus leidet für uns. Und durch sein Leiden werden wir lebendig. Am Kreuz überwindet Jesus diese Trennung zwischen Gott und Menschen. Deswegen muss Jesus leiden. Deswegen stirbt Gott für dich, für uns. Er kommt zu uns und er wirbt um unser Vertrauen. Jesus ist herrlich. Jesus muss leiden und Jesus sucht Glauben. Das ist der letzte Teil. Sie kommen runter vom Berg und rein ins Getümmel. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Die Herrlichkeit von Jesus. Der Streit der Unglaube, die Verzweiflung, die Verwüstung durch das Böse. Die Theologen streiten mit den Jüngern, ein Haufen Leute ist da und dann ist auch noch eine Heilung schiefgegangen. Vers 17, und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Jesus ist von diesem Unglauben frustriert. Vers 19, er aber antwortet ihnen und spricht, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Der Unglaube der Menschen, der zeigt sich in der Streitsucht der Theologen, in der Wundersucht der Menschenmasse und in diesem Heilungsversuch der Jünger ohne Jesus. Es ist kein Vertrauen da bei den Menschen. Und Jesus ist aber auch voller Liebe und Barmherzigkeit und er will den Jungen heilen. Vers 20, und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Auch hier wird ein Vorhang weggezogen, und wir sehen, wie böse das Böse ist. Es greift unsere Kinder an. Es will unsere Kinder umbringen. Jesus redet jetzt mit dem Vater. Der Vater hat viel erlitten und durchgemacht, und er schüttet sein Herz aus. Vers 21, Jesus fragte den Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus deckt den Unglauben dieses Vaters auf. Und der Vater reagiert mit einem meiner Lieblingssätze in der Bibel. Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie oft habe ich das gebetet? Dieser Mann hat nur ein Fitzelchen Vertrauen. Und er schreit um Hilfe. Ich möchte mehr glauben. Und er schreit sofort zu Jesus. Er hat keinen großen Glauben, aber er kommt mit diesem Funkenglauben kommt er zu Jesus, der die Macht hat und der die Herrlichkeit hat und der die Liebe hat und das Erbarmen. Und das ist der große Unterschied zu den Jüngern. Die Jünger machen auch was richtig, sie wollen Feedback, Vers 28. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Sie wollten offensichtlich den bösen Geist austreiben, ohne zu beten. Ihre Machtlosigkeit stammt aus ihrer Gebetslosigkeit. Aber Nachfolger von Jesus, mit dem Querbalken hinten drauf, die wissen, dass sie beten müssen. Die wissen, dass nur einer die Macht hat und die Herrlichkeit und die Liebe und das Erbarmen und die Gnade. Die werden beten. Jesus ist herrlich. Er ist wichtig, er ist erhaben, er ist Gott. Aber er überrumpelt uns nicht. Er spricht mit ganz leiser Stimme zu uns und wirbt um unser Vertrauen. Dieses Vertrauen ist kein blindes Vertrauen. Diese Geschichte, die wir gelesen haben, ist wahr. Wir können sie super belegen, nach allen Mitteln der Kunst in der Geschichte. Und vielleicht hast du auch selber schon etwas mit Jesus erlebt, das du nie wieder vergessen wirst. Vielleicht ganz sicher zeigt sich der lebendige Gott in deinem Leben. Unser Vertrauen ist nicht blind. Es ist begründet. Trotzdem wirbt Jesus jeden Tag neu mit einer leisen Stimme um dein Vertrauen. Im Alltag, jetzt gerade. Wenn du seine Stimme heute gehört hast, dann reagier drauf. Wie kann man darauf reagieren? Am besten so wie dieser Mann in der Geschichte, der zu Jesus schreit. Das nennt man Gebet. Beten ist nicht schwierig, ist nur ein Gespräch mit Jesus. Wenn du das heute anfangen möchtest, dann kannst du auch gerne zu mir kommen oder zum Thomas oder zu irgendwem anderen aus unserer Gemeinde und wir beten mit dir. Wenn du heute anfangen möchtest und du das Gefühl hast, du möchtest nur ein bisschen mehr klarer erkennen, was dieser Jesus alles sagt und getan hat und wie man jetzt anfangen kann zu beten, dann schenke ich dir dieses grüne Heft hin. Also wenn du heute anfangen möchtest, mit Jesus durchs Leben zu gehen, dann schenke ich dir dieses grüne Heftel, da kommst du einfach danach zu mir her und ich schenke es dir. Da steht es nochmal kurz drinnen, wie man ein Leben mit Jesus anfangen kann, wie dieses erste Gebet ausschauen könnte, aber es ist nicht kompliziert. Wenn du seine Stimme gehört hast, dann reagier drauf. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Vergiss nicht, wie gut und herrlich Jesus ist. Und vergiss nicht den Querbalken. Vergiss nicht, immer mit Jesus zu reden. Er hat die Macht und die Herrlichkeit. Jesus verdient unsere Ehrfurcht, unsere Loyalität, unsere Liebe. Gott wird Mensch, macht sich klein und stirbt und steht wieder von den Toten auf und ist herrlich. Er ist kein ferner Gott, der irgendwo im Himalaya ist, sondern er ist ein Gott, der Mensch wird und in unser Kuddelmuddel reinkommt, in unser Leid, in unseren Streit und Selbstgerechtigkeit, in unsere Zweifel und Probleme. Und er bekämpft das Böse und er besiegt es. Aber er überrumpelt uns nicht. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Das alles feiern wir im Abendmahl. Es ist eine Gelegenheit für uns, Jesus neu zu sagen, dass wir ihn lieben, ihm neu zu sagen, wie dankbar wir ihm sind. Das heißt, wenn du Jesus liebst und zu ihm gehörst, dann komm mit deinem Querbalken auf den Schultern jetzt raus und nimm ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft. Wir machen es heute nicht so, dass wir es durchgeben, sondern wir machen es so, dass wir rauskommen.